Der 96 Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel. Herzlich willkommen beim Pottwart. Nach einem historischen Sieg, muss man wirklich sagen, und zwar ein Sieg gegen Sandhausen, trotzdem historisch. Es begrüßen euch Bruno, Tite und Uwe. Moin.
Ja, moin.
Hallo zusammen.
Also, historisch, Bruno, oder?
Muss man das erwähnen, dass wir einen Late-Night-Pottwart machen? Also es ist wirklich schon relativ spät, weil Tite noch trainieren musste.
Genau.
Und wir senden quasi unter Flutlicht heute.
Ja, genau. Aber bei euch, Tite, ganz kurz, ist das Flutlicht ausgefallen?
Ist ausgefallen, ja. Also da war immer noch nichts. Dann habe ich die erste Übung gemacht und dann musste ich irgendwie Licht anschalten lassen. Das sind ungefähr 150 Meter. Rannte ich dann zum Hausmeister und sagte, könnt ihr mal bitte Licht anmachen, wir sehen nichts mehr. Und auf der anderen Spielhälfte waren die Footballer von den Grizzlies. Und dann hat der Herr dann gesagt, wir verletzen uns alle. Also ich meine, ich jetzt nicht, aber entweder kommt der Krankenwagen oder du machst das Licht an.
Heißt das dann Hausmeister oder ist es nicht der Platzwart?
Das dürfte der, nee, bei der Uni ist es, glaube ich, ein städtischer Angestellter, der dürfte, oder Landesangestellter wahrscheinlich
sogar. Ganz kurz zur Info, ihr trainiert am Moritzwinkel und du trainierst den TSV Limmer und zwar die?
Die ersten Frauen in der Oberliga. Aber als Co-Trainer muss man auch dazu sagen,
ja.
Nicht als Cheftrainer. Als Cheftrainer reicht's nicht, weil ich sonntags nie Zeit habe.
Ja. Ist dann
das,
so.
Das würde ich auch sagen als Grund.
Weil diesen Sonntag musstest du sozusagen über dieses historische Ereignis schreiben. Und wir haben das ja alle gelesen, was du geschrieben hast. Für dich war es auch wirklich ein besonderes Spiel. Also für mich auch. Ich saß im Westen und habe sowas auch noch nie erlebt. Aber schilder doch mal, wie du es erlebt hast.
Also ich saß im Osten und gehörte jetzt nicht zu den Leuten, die jedes Mal applaudiert haben nach jedem Ballverlust. Also so ungefähr muss es bei euch im Westen ja gewesen sein, zumindest um dich herum. Also das wäre für mich auch mal interessant zu hören. Wann haben die Leute applaudiert und höhnisch geklatscht und so weiter? Also ich habe das so wahrgenommen, dass von 10 Feldspielern 8 so dermaßen verunsichert waren, ja, durch diese Situation. Ich meine, so habe ich 96 wirklich seit 15 Jahren nicht mehr Fußball spielen sehen, also schlecht. Also es ging auch gar nichts mehr und man hat auch wirklich einzelnen Spielern gewünscht, bitte, der Trainer muss es merken. Nimm ihn runter. Aber ich meine, du kannst ja jetzt nicht 8 Leute auswechseln.
Das immerhin. Du kannst das schon, aber du kannst keine 8 wieder einwechseln.
Ne? Das geht, aber also jetzt muss ich mal überlegen, wann wird ein Spiel abgebrochen,
Bruno? Ja. Ja,
wenn du mit 8 Spielern auf dem Feld stehst, da kommen wir jetzt so langsam ins Mathematische. Das wird schwierig.
Nee, mathematisch müssen wir gar nicht tun. Wir müssen gar nicht mathematisch werden, sondern einfach nur festhalten, wir haben 3-1 gegen Sandhausen gewonnen. Das ist uns nicht mal in der Aufstiegssaison gelungen.
Zumindest richtig. Auch ein historisches Spiel
übrigens. Ja. So. Ne, jetzt.
Hast du das Gefühl, dass das hätte kippen können, wenn das 1-1 nicht gefallen wäre?
Ja, das wäre hundertprozentig nicht so ausgegangen. Also nicht mit einem Sieg für Hannover 96. Mhm. Da bin ich mir sicher. Also da ist ja immer die Frage, was du gerade gesagt hast. Ich fand es angemessen. Das kann man, also angemessen, weiß ich jetzt nicht, ob das das richtige Wort dafür ist. Es hat sich bedingt, ja. Aber wenn man, also aus sportlicher Sicht, wenn man den Ball dann zurückspielt, ne? Also wenn man dann den Ball erobert hat und dann spielt man den Ball dann zurückzuziehen, das ist ja dann so, dass man sagt, so jetzt mal Ruhe bewahren, jetzt mal ein bisschen Passsicherheit reinkriegen, mal den Ball hin und her schieben, damit man weiß, okay, ich kann den Ball noch annehmen und ich kann den Ball noch nach vorne spielen. Das wurde dann immer schlimmer, dass die Spieler das dann irgendwann nicht mehr konnten. Also der Verlust von Talent, die können ja irgendwie Fußball spielen, sonst wären die ja nicht in der Profiliga unterwegs. Und dieses Jips, so, das sagt man dazu, wenn jemand das nicht mehr spielen kann, was er eigentlich normalerweise könnte oder Training dann immer zeigt. Das habe ich bei so vielen Spielern gesehen. Die einzigen, die offenbar immun sind gegen so eine Stimmung und gegen das Ganze, waren die beiden Stürmer. Das waren Bayer und Teuchert. Die haben da eigentlich ganz normal ihren Stiefel weitergespielt oder versucht, ihren Stiefel normal weiterzuspielen. Also das waren alle Abwehrspieler völlig von der Rolle. Die Mittelfeldspieler völlig von der Rolle. Die Flügel, Köhn und Moroja, die wollten den Ball gar nicht mehr haben. Also fast Angst, so. Also jetzt einen Fehler zu machen oder jetzt so einen schlimmen Fehler zu machen. So wie Kralnitsch jetzt vor dem 0-1 zum Beispiel.
Hast du darauf irgendwelche Reaktionen bekommen nachher?
Ja.
Haben die Leute es irgendwie auch selber so zugegeben, dass
das? Ja, also Ziele hat das nachher deutlich gesagt. Also wir haben mehrfach natürlich darauf angesprochen, Stimmung, was hat das mit euch gemacht und so. Und er sagte dann so, ich bin ehrlich, wir waren völlig verunsichert. Mhm. Völlig verunsichert. Mhm.
Ja, nein, aber du hast natürlich vollkommen recht. Also wenn du deiner Arbeit nachgehst und im Hintergrund ist jemand, ich finde dieses Wort höhnisch sehr, sehr treffend, dann wirst du natürlich unsicher. Und es gibt sicherlich wenig Charaktere, gerade auch im Fußball, die dann sagen, ist mir doch alles egal. Ich spiele weiter, ne? Und da, das war alles sehr kontraproduktiv, das war keine Hilfe für die Mannschaft, was wir da gesehen haben. Und ich hoffe sehr, dass das tatsächlich im nächsten Spiel in Hamburg deutlich, deutlich besser wird.
Da kommt ja dann immer vieles zusammen. Da kommen ja auch so Sachen zusammen wie, ja, diese Fußballer verdienen viel zu viel, tun zu wenig. Irgendwie das schwang alles mit in dieser Stimmung und deswegen war das auch, und weil es auch unverordnet war und weil es einfach auch so, es kam einfach. Ich meine, wie entwickelt sich sowas? Einer muss ja anfangen zu brüllen, wenn nicht irgendein Capo da steht und irgendwie sagt, dass alle jetzt Hey rufen sollen, dann irgendjemand fängt an Hey zu rufen und plötzlich entwickelt sich sowas und dann brüllt das ganze Stadion. Das heißt, es gab auch nichts dagegen, sondern alle machten mit, weil alle hatten die Schnauze voll.
Also Hannover kennt das ja. Hannover kennt das aus dem Stimmungsboykott, damals gegen Martin Kind und KGRA und e.V. und hast du nicht gesehen, da gab es einen Stimmungsboykott.
Ja, aber da war es nicht so einhellig.
Also es war nicht so einhellig gegen die Mannschaft, weil die Mannschaft war ja jetzt außen vor sozusagen. Genau. Und du hast aber jedes Spiel, hast du, das war ja fast, oder es war eine komplette Bundesliga-Saison, es war ja nach dem Aufstieg, die haben ja wirklich gut gespielt, ja. Zum Teil. Ja. Und dann gab es dann auch dieses Hey, ho, also diese aus dem Bauch heraus Stimmung, jetzt nicht dieses Organisierte. Und aber die Mannschaft konnte sich jedes Spiel darauf vorbereiten. Es war so, dass es Signale gab vor dem Spiel gegen Sandhausen, dass erstens die Ultras gehen und dass die Stimmung nicht gut ist.
Ja.
Was mich gewundert hat, ist, dass weder Stadionsprecher noch Mannschaft noch Trainer, zumindest offensichtlich, oder augenscheinlich oder wie auch immer, dass man es gemerkt hätte, darauf im Vorfeld vorbereitet war. Mhm. Und man hat ja im Stadion, der offizielle Ablauf im Stadion war ja so mit dem lustigen Superschuss dann in der Halbzeit, der dann noch kam, wo alle irgendwie dachten, was soll das denn jetzt noch?
Ja, ja.
Alles lief so same procedure as every time.
Ja.
Aber es war nicht same procedure. Mhm. Wäre dieser Ausgleich nicht gefallen, das hat Bruno ja gerade schon gesagt, wäre wirklich die zweite Hälfte nochmal, also ich weiß gar nicht, ob die Mannschaft nochmal rausgekommen wäre, wenn die mit 0-1 in die Kabine gegangen wären. Geschweige denn, ob der Trainer nochmal rausgekommen wäre. Also das war schon eine Geschichte, die völlig abnormal war, aber alle haben im Stadion so getan, als wäre, also die offiziellen Abläufe taten so, 22.400 Zuschauer sind hier und willkommen zum Superschuss und so. Das ist ja absurd.
Ja.
Man erlebt ja was ganz anderes. Man erlebt ein besonderes Spiel, das auf eine besondere Weise kippen kann dann auch noch, wenn man so einen Ausgleich erzielt in der letzten Minute, ist ja auch besonders. Und wie gesagt, ich habe so eine Halbzeit habe ich seit 15 Jahren bei Hannover 96 nicht gesehen, oder seit 13.
Wenn die Mannschaft irgendwas gelernt hat daraus, müsste es jetzt dann nicht eigentlich besser werden? Also müsste das jetzt nicht so ein Signal geben, sondern nach dem Motto, wir müssen jetzt irgendwas tun?
Also die Mannschaft war verunsichert nach den 9 Spielen der Rückrunde ohne Sieg. Und sie war natürlich auch verunsichert durch diese erste Hälfte, die ihr beide da erlebt habt. Ich war übrigens Holzhacken und hatte so nach der ersten Halbzeit das Gefühl, ich habe mich sinnvoller beschäftigt.
96 war auch Holzhacken letztendlich.
Ach so. Ja. Gut. Also es ist ja so, dass aus dem Spiel, nimm das Positive mit. Das Positive sind erstmal die 3 Punkte. Und das Positive ist die Tatsache, dass es da einige Spieler gibt, von denen wir schon lange mehr erwarten, als sie uns zeigen. Und die in dem Spiel auch mehr gezeigt haben. Da ist dann Louis Schaub an erster Stelle zu nennen.
Ja.
Und nun die nächsten beiden Spiele, das sagst du ja immer, Uwe, das stimmt ja auch, ist auch vollkommen richtig, sind wir nicht der Favorit. Ne, wir gehen gegen Heidenheim, soweit, so ehrlich muss man sein, sind wir eher der Außenseiter und gegen Hamburg im Zweifel auch. Also das würde ich fast als Chance begreifen, indem man sagt, okay, wenn wir da verlieren, ja, kann passieren, ist dann halt so, aber vielleicht gibt's da ja eine Chance, einen Punkt mitzunehmen oder auch mal 3. Und vielleicht ist dieses Tor von Bayer wirklich fast Gold wert, das wir da gesehen haben.
Nimmt die Mannschaft irgendwas mit, Tite?
Ja, also ganz bestimmt. Also wenn man sich in der Kabine mal vorstellt, es wird jetzt nicht so sein, dass wir, also dass ich das jetzt so bewerten kann, dass ich sage, das ist jetzt grundweg positiv, was die Mannschaft mitnimmt. Nee, es ist eigentlich eine Reaktion, also eher eine wütende, zornige Reaktion. jetzt spielen wir nicht nur gegen 11 Sandhäuser, sondern spielen wir auch noch gegen 22.096er. Also gegen unsere eigenen Fans, also gegen 22.000 und 11 Leute. Mhm. So.
Naja, da waren ja auch Sandhäuser drunter, oder?
Ja, 150, die habe ich jetzt abgezogen sozusagen.
Ach, die waren schon abgezogen?
Ja, die habe ich jetzt schon abgezogen.
Sind wir wieder bei der Mathematik, ne?
Ja, genau. Und 1.000 habe ich auch schon abgezogen, die ja vorher rausgegangen sind, ungefähr zumindest. Also jedenfalls spielst du gegen ein ganzes Stadion,
ja,
zu Hause. So. Und das ist ja sowieso, was man ja auch kennt, wir haben es ja irgendwann mal gefragt, gab als den Stimmungsboykott, da gab es den, wer kommt denn eigentlich noch zu 96, ist eine scheiß Stimmung und keiner supportet einen und so. Und das muss man, und da steht nicht nur 11, sondern auch noch die Bank. Und das ist so, dass die sich da intern einigermaßen gut verstehen für eine Fußballmannschaft. Mhm. Zumindest ist das, was ich höre. Und dass sie sich dann gepusht haben und gesagt haben, wir scheißen jetzt auf die Stimmung hier. Und wir spielen jetzt Fußball und holen die uns zurück. Mhm. Und das ist ein guter Ansatz. Ich würde jetzt nicht nur sagen, das ist jetzt nur positiv, sondern das war eher aus Wut oder aus Zorn oder auf sie selbst oder auf die anderen. Das ist dann jetzt erstmal egal. Auf jeden Fall haben sie in der zweiten Hälfte dann zumindest 20 Minuten lang ein wirklich, also mit dem besten Fußball gespielt. Also fußballerisch waren sie überlegen. Mhm. Das hat man selten jetzt so, ne, in dieser Saison, außer in Magdeburg jetzt zum Beispiel. Und was kann man da jetzt aus Hamburg mitnehmen, dass man jetzt vielleicht sagt, okay, wir haben diese Situation, die haben wir gemeistert, das haben wir geschafft. Das war eigentlich eine Situation, die war gar nicht zu meistern. Das war so viel Druck, den wir auf dem Kessel hatten, und trotzdem haben wir das Spiel gewonnen. Und dann spielen wir jetzt in Hamburg und dann ist es eh alles scheißegal. Ja. Und das ist vielleicht eine ganz gute Voraussetzung und endlich das, was Leitl halt auch vor dem Sandhausen-Spiel sagte, eine leichte Fehleinschätzung würde ich jetzt sagen, die Jungs sollen rausgehen, ohne Druck ihren eigenen Ball spielen und so weiter und Vertrauen in sich selbst haben. Es ging einfach nichts mit Vertrauen. Niemand hatte Vertrauen in diesem Stadion. In
diese Nein, Mannschaft. Es ging vor allen Dingen ja nicht ohne Druck. Herrgott, 9 Spiele hast du nicht gewonnen und du spielst gegen den Letzten. Und jeder weiß, auch für den Trainer ist das ein Schicksalsspiel. Ne? Darüber können wir gleich nochmal reden, weil auch die nächsten Spiele werden ja Schicksalsspiele für Leitl und vielleicht ja auch für Mann. Ne? Wo wir noch in der Hinrunde gesagt haben, geiles Duo, mit denen bauen wir hier richtig was auf. Und jetzt stehst du eigentlich vor jedem Spiel wieder unter diesem Druck. Und vielleicht war diese zweite Halbzeit, das ist ja meine Hoffnung, was ich vorhin schon sagte, vielleicht war das der Knoten, der das ganze Ding zum Platzen
bringt. Reden wir doch gleich drüber. Also ist es so, dass wenn sie gegen Hamburg verlieren, die Situation wieder ist, wie sie war? Oder ist es dann nicht ganz so schlimm, weil sie ja jetzt gegen Sandhausen gewonnen haben?
Nein, also gegen Hamburg zu verlieren ist ja so, sei denn du kriegst jetzt 10 Stück oder so. Das bezweifle ich jetzt mal. Das ist jetzt, da wird Leitl nicht nochmal neu in Frage gestellt. Also das heißt, er war auch jetzt vorher nicht so, war jetzt auch vorher nicht die Situation, dass du sagst, okay, 9 Spiele nicht gewonnen, Derby verloren, kacke, aber deswegen muss der Trainer jetzt noch nicht gehen.
Das heißt, eine engagierte Leistung gegen Hamburg würde schon helfen, auch wenn es am Ende 1-2 ausgeht.
Oder? Ja, aber es hätte eine Situation, ich habe vorher mit dem Kollegen einer anderen Zeitung gesprochen, der sagte, du glaubst doch nicht im Ernst, dass die den feuern, die haben 500.000 für den bezahlt und so Gesichtsverlust für Martin Kind und so weiter. Ich sage, doch, das glaube ich.
Siehe Nagelsmann.
Siehe Nagelsmann, aber andere Situation als Nagelsmann. Der hat halt gegen Leverkusen verloren, ist in Skiurlaub gefahren, das war doch nochmal ein bisschen was anderes. So, aber jetzt hattest du die Situation, da wussten wir schon, die Fanszene wird gleich das Stadion verlassen, und wie die anderen reagieren, aus dem Bauch raus. Mhm. Also, und was aus dem Bauch raus passiert, das passiert ja dann gleich, wenn die unten wieder mitspielen, dann ist es halt so. Du legst 0-1 zurück, Evina schießt womöglich das Tor, hat ja zum Glück nur das Tor vorbereitet. Dann gehst du hier, wenn du verlierst, mit einer maximal negativen Stimmung hier raus. Mhm. Also schlimmer kann es gar nicht sein. Du verlierst gegen den Letzten, die Fans gehen nach Hause und es wären noch viel mehr Fans nach Hause gegangen und du wärst auch nicht mehr da gewesen, wenn es 0-2 gestanden hätte in der 60. Und dann wäre es für Leitl vorbei gewesen. Mhm. Ganz sicher sogar. Mhm. Es ist jetzt nicht so gekommen, also ist jetzt natürlich rein spekulativ, aber die Situation in Hamburg ist eine andere, du bist nicht Favorit, hat ja Bono schon gesagt, du bist auch gegen Heidenheim nicht Favorit, aber trotzdem möchtest du sehen, okay, Leitl hat jetzt gesagt, wir spielen jetzt anders, wir spielen jetzt wieder, wir besinnen uns jetzt darauf, was ich eigentlich hier wollte. Ich wollte eigentlich Hannover 96 eine Identität geben, dass wir ballbesitzenden Offensivfußball spielen, das spielt ja 96 seit August schon nicht mehr. Genau, du winkst ab. Also Uwe winkt gerade hier ab. Ja, nicht ganz so wie Walter, aber so ähnlich. und die Situation ist anders. Aber wenn du jetzt, ja, also wenn du jetzt nochmal eine Serie hinlegst von 3 Niederlagen, glaube ich, dann glaubt auch keiner mehr daran, dass es diese Mannschaft und dieser Trainer zusammen, dass das auch so weitergehen kann. Es kann natürlich immer noch eine Situation geben, dass man sagt, okay, lieber Stefan Leitl, du setzt jetzt nur noch U21-Spieler ein und verzichtest jetzt drauf und dann gucken wir, dass wir die Leute loswerden, weil die bringen uns nicht weiter. Das kann auch sein, aber halte ich für unwahrscheinlich.
Wir kennen ja auch Martin Kind, wie er ist. Liegt es an der Mannschaft, liegt es am Trainer Bruno, liegt es am Manager? Wo siehst du das Hauptproblem?
Gott, ja. Zweifel gibt mir ein bisschen Kaffeesatz und irgendwie das Herz an der Taube. Dann kann ich ja sagen, ich weiß es nicht. Ja. Also normalerweise ist es ja so, dass die Spieler, die da auf dem Platz standen und die auf der Bank saßen, die können alle, wie Tite auch schon sagte, die können alle Fußball spielen. Ne? Aber sie tun es gerade im Moment nicht oder viel zu selten. Und sie zeigen viel zu selten, was sie zu leisten imstande sind. Ich würde mir wünschen, dass Leute wie Schaub, wie Besuschkow, wie Ernst, auf denen wir alle warten. Wir warten auf das, was er kann. Das sind alle Spieler, die überdurchschnittlich für die zweite Liga zumindest sind.
Ja.
Und die das bisher viel zu selten auf den Platz gebracht haben.
Ich würde bei Sebastian Ernst, wenn wir bei dem schon mal sind, würde ich jetzt echt mal einen Vorschlag machen.
Gib dem doch einfach mal
einen Monat Pause. Gib dem Jungen mal einen Monat Pause, lass den nicht mehr spielen.
Wie Sabbatical oder was?
Sagt er, ja, was weiß ich denn? Der war verletzt, der hat vorher schon keine richtig guten Spiele gemacht, weil der hat auf der Sechserposition gespielt, statt auf der Zehnerposition und so weiter, wollte immer alles irgendwie regeln, hat er nicht hingekriegt. Dann war er auch Ersatzspieler zwischendurch mal und dann sollte er wieder von Anfang an spielen, dann hat er sich schwer verletzt. Mhm. Seitdem ist er ständig im Dauereinsatz. Er will wieder zurückkommen, er will auf den Platz und so weiter. Irgendjemand müsste ihm mal sagen, mach ich vielleicht, mal gucken.
Aber fehlt ihm nicht einfach ein geiles Spiel oder zumindest ein geiles Tor? Und ja, aber
wie viele Spiele brauchst du denn noch, um mal ein geiles Spiel zu zeigen? Also Schaub hat jetzt mal ein geiles Spiel gemacht.
Wollte ich sagen. Das
muss man jetzt mal sagen.
Ja, ja, okay, Schaub hat gefragt. Ne? Hat aber auch 26 Spiele gedauert. Ne?
Ja, ja. Ja, bei Sebastian Ernst dauert es jetzt von der Zeit her noch ein bisschen länger.
Aber Schaub war nicht so oft Startelf wie Ernst.
Genau, das meine ich. Also Sebastian Ernst spielt eigentlich dann immer, weil man immer die Hoffnung hat, Howie Nielsen und Sebastian Ernst, das hat in Fürth funktioniert, das funktioniert bei uns auch. Nur die hatten Stach, die hatten Seguin noch dabei.
Ja.
So, unser Stach, heißt Leopold und unser Seguin heißt Besuschkow. Das ist schon mal ein Unterschied.
Und unser Regotta heißt Weinand/Bayer/Teuchert/.
Das hast du jetzt aber böse gesagt. Also dann nenn Teuchert oder nenn Bayer, das ist Bayer hat's schon gut gemacht gegen Sandhausen, Teuchert auch.
Jetzt müsste man ja sagen, so wie die Stimmung war jetzt gegen Sandhausen, sie war immerhin emotional. Sie war nicht gleichgültig, sondern sie war emotional. Die Leute haben das aus einer Wut herausgemacht, aus einer negativen Emotion, aber immerhin aus einer Emotion. Das heißt, Schnauze voll. Genau. Das heißt, die wären aber theoretisch sofort bereit, wieder mitzumachen, wenn die Mannschaft wieder gut spielen würde. Ja. Wen von den Spielern spornt sowas an und wer kann damit nicht umgehen? Jetzt aus deiner Kenntnis auch aus dem Training raus, aus so, du beobachtest, du bist da ganz nah dran. Wer würdest du sagen, wen stachelt das an und wer findet durch so eine Reaktion, wie sie jetzt in Sandhausen war, wieder zu alter Stärke und wen haut das völlig weg?
Ich glaube, Luca Kreinsch haut's weg. Der hat es nicht verkraftet. Ich glaube, auch Phil Neumann haut's weg. Auch der. Also wir haben eine 6 gegeben, ne? Das ist ungenügend für Profifußball.
Beide, ne?
Neumann und Kreinsch. Ja. Kann man jetzt aber streiten, ob eine 6 jetzt fair ist in so einer Konstellation. Weil Bruno eben auch gesagt hat, in so einer Konstellation habe ich ja auch gesagt, kann man schlecht Fußball spielen, aber ist das so, was man sieht.
Wenn du nach 30 Minuten ausgewechselt wird, dann wird das seine Gründe haben.
Ne? Genau, dann ist es das, was man sieht. So, und dann bleiben jetzt nicht mehr viele Verteidiger übrig.
Ja.
Und auch Seymour Royer hat einen ganz fürchterlichen Eindruck auf mich gemacht. Ich glaube, auch der verkraftet das nicht so richtig. So. Bei Derrick Köhn habe ich, jetzt dekliniere ich die ganze Mannschaft, die ganze Startelf durch, weil bei Derrick Köhn habe ich keine Bedenken. Ich glaube, der hat diesen Rundumblick, so Stimmung, Fußball, wie kriege ich das irgendwie zusammen? Ich glaube, der fokussiert sich da ganz gut auf Fußball. Das kann er, glaube ich, machen, hat er in der zweiten Hälfte ja auch gezeigt. Bei Sebastian Ernst habe ich ja eben schon gesagt, ich glaube, der braucht mal einen Monat Pause. Mhm. Bei Max Besuschkow habe ich ehrlich gesagt noch keine Emotionen gesehen. Mhm. Der ist irgendwie immer gleich. Mhm. Nicht gut. also gleich schlecht ist jetzt unfair, aber gleich nicht gut.
Nielsen ist zu erfahren.
Nielsen nimmt das verdammt mit, aber der münzt das schon in Energie um. Mhm. Bei Teuchert und Bayer habe ich den Eindruck, die wollen zocken. Mhm. Bei Schaub hat wirklich einen richtig guten Eindruck hinterlassen, wobei er kam noch auf der Bank, das hat nochmal eine ganz andere Wucht, so, der kommt rein und nimmt das Spiel an sich und so, ja. das war schon auch in der zweiten Hälfte war er dann auch der war in der ganz schwachen Phase gar nicht dabei, so sage ich jetzt mal, ne?
Ja.
Und
er hätte sich natürlich runterziehen lassen können.
Hätte er machen können, hätte ich auch erwartet, muss ich sagen, nach dem, was ich vorher gesehen hatte, weil Druck war nie so seins. Er machte jetzt auf mich einen Eindruck, als würde Druck ihm eher schaden. Er hatte ohne Druck eine ganz hervorragende Sommervorbereitung.
Ja.
Und dann ging das los mit den Ligaspielen und dann sah man davon nichts mehr. Und im Winter hat er wirklich, also ich habe immer gesagt, Pechvogel. Also Der macht so viel und das hat alle gute Ideen. Du siehst so die Gedankenblase, so da hat das Spiel verstanden und das will er machen und da will er den Ball hinspielen. Und dann spielt er dann dem besten Spieler des Gegners den Ball in den Fuß bei so einem Testspiel und der macht dann ein Tor und dann macht er auf der anderen Seite dann gleich fast ein Eigentor. Also so ganz seltsam. Das war jetzt so das erste Mal, dass er sich dann so durchgesetzt hat und dann auch noch ein Tor schießt. Also das ist schon gut gewesen. Aber jetzt haben wir bald die ganze Mannschaft durch. Ich glaube auch tatsächlich, dass Nicolò Trezzoldi das nichts ausmacht. Jetzt ist er auch Stürmer dummerweise, wenn Teuchert und Weidand, wobei Teuchert spielt ja immer nur eine Stunde, dann kann ja Trezzoldi dann nochmal reinkommen. Ich glaube, Weidand ist da auch recht sensibel, weil das ja seine Leute sind, die da oben auf ihn schimpfen.
Richtig.
Und wen habe ich jetzt noch vergessen? Ich glaube, Tom Hustier gehört endlich in diese Mannschaft. Mhm. Aber da können wir vielleicht ein andermal drüber sprechen.
Ich glaube, du hast den Weltmeister vergessen.
Den Weltmeister, dem macht das was aus. Und das ist ihm wirklich peinlich. Es ist ihm peinlich.
Der stand ja auch direkt davor, ne?
Ja, dass die Leute rufen, außer Zieler könnt ihr alle gehen. Das ist nicht die Rolle, die ihm behagt, sage ich mal so. Weil er ist jetzt nicht einer, der in so einen Raum kommen würde, wo der jetzt sagt, okay, oh, da kommt der Ron-Robert Zieler, der sagt uns jetzt mal, wie wir was machen müssen. Sondern der fragt erstmal, geht's euch allen gut? Ne? Kann ich vielleicht was zu trinken haben? Der fragt dann nicht nach dem Bier, sondern darf ich was zu trinken haben?
Das macht er auf dem Platz? Der fragt, ob ich was zu trinken habe?
Nein, ich sage, wenn er jetzt hier in unseren Raum, ich versuche das zu...
Ach so, ich dachte kurz nach dem Anstoß.
Ich versuche gerade den Übertrag zu schaffen in diese Konstellation hier.
Ja, okay, jetzt verstehe ich es auch. Also,
aber er ist jetzt keine
skurrile Situation, ehrlich gesagt.
Wenn alle schreien würde, außer Bruno, könnt ihr alle gehen, würdest du uns dann sagen, ja, haut ab, ich mache die Show hier alleine? Oder?
Bruno wäre der Erste, der weg wäre, ne? Oder?
Ja, du wärst so drauf. So ist Ron nicht drauf.
Ja.
So ist der nicht drauf.
Es fehlt wieder mal das haben wir ja schon öfter beklagt, auch in dieser Runde, derjenige, der jetzt einfach sagt, wir und ich bin hier der Chef und wir machen das jetzt.
Nee, der also, ist da. Ich glaube, der ist da.
Wer ist der denn?
Wir haben häufig gesagt, Börner ist eigentlich der Leader. Und ich glaube, er ist es tatsächlich. Der Fehler von Leitl war, ihn nach, glaube ich, zwei schwachen Spielen, die er gemacht hat.
Den habe ich nicht vergessen.
Den hast du einfach ignoriert, ne?
Nee, weil er einfach gesperrt ist im nächsten Spiel.
Ja, aber was hat das nächste Spiel damit zu tun?
Also das war ja die Frage so, wer kann jetzt, wie geht's jetzt nächsten, weiter?
Okay, gut, dann habe ich wieder nicht zugehört. Ne?
Ja.
Aber im Prinzip ist er das natürlich. Und Leitl hätte ihn nicht rausnehmen dürfen. Also hätte ihm das nächste Spiel geben müssen, das Vertrauen schenken müssen. Und dann hast du da, glaube ich, mit Börner Zieler, wie gesagt, im Tor. Aber das ist jetzt... Nicht der bis vorne das ganze Ding durchsteckt, das ist dann Börner.
Und tatsächlich hat Börner sich gewehrt. Mit Kopfbällen, mit Zweikämpfen, mit so. Aber wenn er den Ball am Fuß hatte, da ging auch überhaupt nichts.
Jetzt mal abschließend. Behalten die zweite Halbzeit im Kopf oder behalten die erste Halbzeit im Kopf?
Ich glaube, die zweite Halbzeit. Also nein, ich glaube nicht, dass sie die zweite Halbzeit im Kopf behalten, sondern ich glaube, dass sie im Kopf haben, wir können es noch.
Ich glaube, wenn sie das in den Griff kriegen, und dazu bedarf es dann halt wirklich einer Betreuung über den Trainer und über das Funktionsteam, die Leute stark machen. Ne? Sagen, ihr könnt was, ihr seid nicht irgendwer, ihr seid keine Wurst, sondern ihr seid die Mannschaft, die den HSV schlagen wird.
Ja. Wie geht's denn aus? Kleiner Tipp.
3-2 für 96
geht's aus.
Ha? Klassiker 2-1 für uns.
2-1 für uns, ich tippe 2-2. Alle sind zufrieden.
Ich glaube, es war das erste Mal, dass ich für 96 getippt habe hier in der Runde.
Warten wir es ab. Wir sehen uns allerspätestens, sehen uns, wir hören uns demnächst, wir sehen uns am 2. oder am 9. Juni zum Platzwart live in der Nordkurve. Karten gibt es bei www.tack-hannover.de. Der Tite ist mit dabei, das hat er uns versprochen und wir freuen uns darauf und wir freuen uns auch darauf, euch demnächst hier auf diesem Kanal wiederzuhören.
Jetzt hast du innerhalb von 3 Sekunden, quasi, wo die Leute gerade drücken wollten auf Ticketkauf.
Ja.
Hast du, der Tiet ist auch dabei und jetzt.
Nee, ich glaube, jetzt erst recht.
Meinst du?
Das klackert jetzt einfach nur noch.
Ja, so. Wir haben ja nicht gesagt, in welcher Funktion der Tiet dabei ist.
Nee.
Also wir haben ihn jetzt erst so im Servicebereich so angesiedelt.
Ich glaube, wir machen jetzt noch ein Bier auf und verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Haut rein, bis dann.
Tschüss. Tschüss.
Der 96 Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel.